Willkommen in Fechners Universum. Der Podcast zur Entfaltung deiner Persönlichkeit, deiner Präsenz und deines Potenzials.
Hallo ihr wunderbaren, schönen, vielfältigen Menschen da draußen in nah und fern. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Nachgedacht mit Roman Schamow und mir hier in Fechners Universum. Der Roman ist heute verhindert. Er dreht gerade in Hollywood. Jetzt können wir es ja sagen, er ist der neue James Bond Bösewicht. Er hat das jetzt endlich geschafft. Er macht jetzt den internationalen Durchbruch. Und deswegen haben wir ein bisschen Organisations-Delay mit unseren Gesprächen. Keine Sorge, das geht weiter. Aber um die Lücke zu füllen und euch nicht zu lange warten zu lassen, haben wir uns überlegt, wir haben nämlich 2018 im Rahmen meiner YouTube-Reihe mit Fechner im Bett ein Gespräch geführt. Das war das allererste Gespräch dieser Reihe. Da war ich mit Roman in seinem Bett zu Hause. Nachdem uns sein Mann herrlichst bekocht hat, haben wir uns ins Bett fallen lassen und haben eine Stunde miteinander gequatscht, was sehr, sehr lustig war. Das war auch so unser allererstes wirkliches Kennenlernen. Wir haben uns immer mal nur so zwischen Tür und Angel getroffen bei Castings oder bei irgendwelchen Veranstaltungen und so. Und da ich Roman so toll fand und ihn noch toller finde mittlerweile, hatte ich ihn damals gefragt, ob er Lust hat, die Eröffnungsfolge mit mir zu machen. Ihr könnt die auch auf YouTube euch anschauen in meinem Fechners Universum. Einfach auf mit Fechner im Bett gehen. Aber da uns viele auch gefragt haben und gebeten haben, ob wir diese Folge nicht auch irgendwo als Audiodatei zum Unterwegshören zur Verfügung stellen können, haben wir uns gedacht, wir machen das jetzt hier für euch. Und deswegen kommt jetzt hier, so gut es geht, aufbereitet, tonlich, die Audioversion unseres Gespräches. Damals 2018, als wir noch jung und knackig waren, mit Fechner im Bett, mit Roman Schamow im Bett. Das hat uns viel Freude gemacht. Und wir wünschen euch jetzt damit erstmal viel Spaß bei dieser Sonderfolge. Lasst es euch gut gehen dabei, nehmt euch ein lecker Prosecco oder ein paar Weingummis oder was auch immer, macht's euch gemütlich und kuschelt euch mit eurem Kater oder eurem Hund oder eurer Wolldecke nett zurecht und viel Spaß dabei. Ciao!
Hallo liebe Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich begrüße euch ganz herzlich zur ersten Ausgabe von Mit Fechner im Bett, einer Interviewreihe, die ich mit Freunden, mit spannenden Menschen, mit Menschen, die mich inspirieren, in Zukunft machen werde. Und mein allererster Gast, worüber ich mich ganz besonders freue, ist Roman Schamow. Ein Kollege von mir, ein Schauspieler, ein Allround-Künstler, ein Lebenskünstler und er hat mich zu sich ins Bett eingeladen.
Hallo Roman.
Ja, komm mal her, hallo.
Ach, das ist ja herrlich. Kissen hier. Oh, so. Ah, so und ich glaube, also was wir heute machen wollen, ist einfach mit euch zusammen ein bisschen schlafen.
Ihr wurdet nämlich gerade ganz wunderbar bekocht von Romans Mann.
Was?
Und haben eigentlich die totale Fressnarkose und haben eigentlich gedacht, wir müssten jetzt ein bisschen erstmal Mittagsschlaf machen. Und ja, jetzt sind wir hier ganz entspannt. Roma, ja. Schön, dich zu treffen.
Ja, danke.
Schön, ein bisschen Zeit mit dir zu haben.
Ja.
Die Uhr hast du eingestellt, oder?
Nee.
Ah, siehst du? Wir haben uns nämlich gesagt, wir nehmen uns eine Stunde Zeit füreinander.
Richtig.
Und
mach das jetzt.
Und zwar klingen. Erinnert werden, wenn die Zeit rum ist.
Also weil wir nämlich denken, wir haben uns so viel zu erzählen, dass wir gar nicht merken werden, wie diese Stunde verfliegt. Könnte auch sein, dass wir jetzt gleich nach 5 Minuten sagen, ja, nee. Also ja, dann ist es halt kürzer. Aber, und ich finde es auch wichtig, dass ihr das wisst, ist, dass wir uns schon sehr lange irgendwie so kennen, immer wieder mal begegnet sind, aber genau. Das ist das erste Mal, dass wir wirklich richtig nur wir an einem Ort Zeit miteinander verbringen. Das haben wir noch nie geschafft.
Genau.
Die ganzen 30 Jahre lang nicht, die wir uns schon kennen. Wir sind ja zusammen in den Kindergarten gegangen. Ne?
Also, ach, sind wir? Ach, du warst der mich immer verprügelt.
Ja, na ja, klar, das
was verdient. Warst du im Kindergarten jemand, der immer verprügelt wurde, oder gehörtest du zu der Gang, die cool war?
Nee, das war eher so in der Mitte. Also ich war immer schon der total lustige. Ich war der Lustige. Ich konnte im Kindergarten immer schon so machen. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist ja krass laut. Und dann habe ich gesagt, das kann ich nämlich.
Das kann ich überhaupt nicht. Dafür kann ich das hier.
Kann ich auch, doch, warte, guck. Ist total schön, ne? Nee, warte. Nee, ich kann das. Warte, pass auf.
Also, weshalb ich mir Roman ausgesucht habe, er hat das schon ganz gut erklärt. Wir sind uns immer mal über den Weg gelaufen als Kollegen. Ne? Ich bin arbeite ja auch als Schauspieler und als Sprecher. Immer wenn ich Roman gesehen habe oder auch wenn ich was auf seinem Facebook-Profil gesehen habe und gelesen habe und Fotos von ihm, du bist immer so ein Strahlemann. Du bist immer
du wirkst
wie die Personifizierung des Glücklichseins für mich. Und ich wollte dich eigentlich mal fragen,
ja, als das ist natürlich alles aufgesetzt.
Wie du das machst, ja, Drogen.
Ja, von der Natur implizierte Drogen. Das ist auch genau das Problem, das sage ich auch immer, weil ich trinke ja so gar nichts, ne? Ja, ich trinke null Alkohol und dann ist es immer ganz schwierig, wenn man irgendwo hinkommt und sagt, für mich jetzt mal kein Alkohol. So.
Ja, geht mir ja genauso. Ich bin auch kein Alkoholtrinker, die Leute denken immer so.
Ich entschuldige mich dann immer auch gleich, ne? Ich sag so, nein. Ich habe nicht in meinem Leben mal zu viel Alkohol getrunken, was okay wäre, aber es
habe ich auch schon, aber ich mag's trotzdem
ist nicht. Es ist einfach so, dass mir von Anfang an einfach an Alkohol so richtig nichts geschmeckt hat und dass ich auch immer sagen muss, ich habe halt so schon derartig ein Rad ab, dass das jetzt noch zu verstärken ein bisschen lebensgefährlich wäre. Und deswegen trinke ich einfach keinen Alkohol, weil ich bin, wie gesagt, so schon durchgeknallt genug. Also so. Bisschen.
Also ich kenne das, ich habe festgestellt, ich habe mir früher auch die Kante gegeben, es gab wirklich Momente, wo ich irgendwie nicht mehr wusste.
Das kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen.
Doch, ich war ja auch mal jünger und ich meine, es gab ja auch Zeiten irgendwie, wo ich auch wirklich nochmal über die Stränge geschlagen habe, das passiert mir gar nicht mehr. Nein, das Ding ist, ich habe irgendwann gemerkt, wenn ich Alkohol trinke, mir geht es einfach 3 Tage danach nicht gut. Ich habe das nie wirklich geübt. Also wenn, dann musst du ja mit 14, 15 als Kind anfangen, damit du auch sozusagen deinen Körper auf ein bestimmtes Level
einstellst. Das habe ich gemacht, aber ich habe da schon immer riesengroße Kotzefontänen von mir gegeben, weil es mir einfach ganz schnell ganz schlecht ging. Und da waren wir mal damals mit meiner Freundin bei einer Party, da habe ich Elektromonteur gelernt im Osten. Und da waren wir bei einer Party, da ging es uns sowieso allen nicht gut, weil wir haben gehasst, was wir gemacht haben. Und dann haben alle irgendwie gesoffen, Blue Curaçao, da widerlich.
Bei uns gab es sowas wie Schlüpferstürme.
Woraus war das?
Weiß ich nicht, das war irgendein Alkohol.
Aber es ist ganz eklig, jedenfalls. Ich habe dann gesoffen, dann habe ich so gemerkt, oh, mir geht's gar nicht gut. Bin dann leise rausgeschlichen, meine Freundin lag irgendwo in der Ecke rum mit irgendeinem, egal. Auf jeden Fall bin ich da an so einer Koppel angekommen und habe so gesehen, oh, ein Pferd. Und wir so zu dem Pferd hin und wollte gerade noch, höre mich noch sagen, na, du Süß. Und merke aber, es ist mir körperlich gar nicht möglich. Und da rollt sich schon eine riesige Fontäne von unten heraus. Und das Pferd hat gerade noch geschafft, meiner Fontäne auszuweichen und ist davon galoppiert.
Das war jetzt ein Traum. Es gibt ja jetzt Pferdeflüsterer.
Ja.
Nein, aber was ich sagen wollte, und wenn man dann irgendwo hinkommt und wirklich man kein Alkohol trinkt, dann gibt es erstmal diese stille Sekunde. Okay, so und dann so ein betretenes Verstehe. Und mein Bruder hat mir jetzt neulich den Tipp gegeben, er sagt einfach, er lässt es dabei. Weißt du, er erklärt sich auch gar nicht mehr, warum nicht und so, weil es ist dann immer dieses so wie, ne, man hat das Gefühl heutzutage, man muss sich erklären, weil man keinen Alkohol mag. Mhm. Ich sag dann oft auch gerne, ach, dann nehme ich gerne irgendwas anderes, was mich ein bisschen anheitet.
Oder Gurkensalat zum Beispiel.
Gurkensalat, das ist eine Paprika, wird auch gern genommen als Stimulus.
Ja, ja.
Nein, aber wir sind von der Frage abgekommen, genau. Lieber. Wie machst du das, dass du, zumindest wirkst du so auf mich, dass du ein glücklicher Mensch bist. Also so wirkst du jetzt auch auf mich, wenn ich dich jetzt hier, wir sind ja schon seit 2-3 Stunden zusammen, haben schon zusammen gegessen und so. Hast du irgendwie ein Geheimrezept dafür? Oder,
also es ist, glaube ich...
Wie schaffst du das in diesem Leben überhaupt, etwas wie Glück zu empfinden?
Naja, ganz ehrlich.
Freude, Zufriedenheit.
Es ist letztendlich tatsächlich sowas, muss ich sagen, wie man es wahrscheinlich auch annehmen würde, wenn man, ich bin gerade mit Alice Zabel unterwegs in seiner Company und das ist ja auch Comedy, Trash-Comedy und ich war schon immer mein ganzes Leben lang derjenige, der immer so lustig war und der immer Witze erzählt hat und im Schultheater war nichts anderes, als dass ich dann dahin kam und musste dann die Bühne nachmachen. Alle haben sich totgedacht, vor allen Dingen der Theaterleiter und so. Das ist so, wie man es kennt, ganz klassisch. Der am lustigsten ist, hat ganz langweilig auch da tief innen drin und hinten da einen Abgrund, der ganz grauenvoll ist. Also das ist halt tatsächlich was, was sich bedingt miteinander. Aber, und ich glaube, das ist halt, das ist mir im Leben ganz gut gelungen bis jetzt, insofern Kontakt zu mir selber zu haben, als dass ich irgendwann gemerkt habe, wenn du jetzt nicht was tust, also wenn jetzt nicht irgendwas passiert in meinem Leben, was mich mir selber näher bringt, dann wird es später schrecklich. Und insofern habe ich angefangen, irgendwann mich dem Atem zu widmen und habe irgendwie immer schon gesucht, was kann ich denn machen, um irgendwas über mich rauszukriegen in mir drin, weil das ist, glaube ich, die Krux. Irgendwas über sich selber zu verstehen, was da los ist, wer man ist, warum man wie aus dem Untergrund heraus funktioniert oder das Unterbewusste ist ja so wahnsinnig riesengroß, dass ich nie ich hatte eine Ahnung davon, aber dass je älter man wird und je älter, also ich werde und je mehr ich begreife von mir selber, bin ich immer mehr schockiert darüber, wie massiv die Ausmaße dieses Unterbewussten sind, weil wir so aus diesen Mustern heraus reagieren auf Dinge im Leben. Und zwar so aus dem Muster heraus, dass dir gar nicht klar ist in Situationen, hast du gerade schon wieder genauso reagiert, wie du sonst auch immer reagiert, obwohl du sogar, also es ist so ein Impuls, der ganz automatisch passiert. Und das will ich gerne nicht. Ich würde gerne verstehen können, warum meine Reaktion, gerade wenn ich Angst habe, und da gibt es viel in meiner Familie und in meiner Vergangenheit, ist eine jüdische Familie, hat der Krieg richtig reingehauen irgendwie mit der Verfolgung und so. Und da gibt es so ein ganz altes Muster einfach, immer gleich zumachen, suchen, abtrennen, weggehen und so. Und das halt rauszubekommen und...
Das machst du mit dem Atem.
Da
ich habe gesehen, du gibst Atemkurse.
Da hilft mir der Atem extrem viel. Also da
ist
eben
ein Aufmerksamkeitstraining, auf den Moment zurückzukommen? Oder
es ist halt eine gute Mischung, also zwischen einer Körperlichkeit und dem Bewusstsein. Mhm. Weil du, wenn du atmest, einfach einen ganz körperlichen Vorgang tust. Also du speist deinen Körper mit Lebensenergie, die ja Sauerstoff ist. Also insofern ist das, wenn du tief und viel atmest, was wir alle müssen. Jetzt schwitze ich
total. Ich kann dir sagen, du bist ein heißer Typ. Ich bin ja auch irgendwie, wahrscheinlich sehen wir hier aus irgendwie wie sie die
Steckschwarten.
Komm, wir atmen jetzt den Schwein.
Das müsste jetzt klarkommen. Und zwar ist es so, dass du praktisch deinem Körper Energie zukommen lässt, die wir im normalen Leben unserem Körper nicht zukommen lassen. Weil Atem und Atmen ist immer auch connected zu deiner Emotion. Und da wir alle auf eine gewisse Art und Weise Traumata mit uns rumtragen, versuchen wir die, wenn wir uns derer nicht bewusst werden können oder wollen,
ja,
schön immer unten halten, gerne nicht damit in Berührung sein, immer so, ne, gerade so, das sage ich immer, weil natürlich, wenn ich sage, richtig atmen oder lass uns mal atmen, sagen viele, ja, machen wir doch sowieso, also ich meine, das stimmt, wir atmen immer, sonst wären wir tot, aber wir atmen eben, um zu überleben und wir atmen nicht, um zu leben.
Und das ist oder uns wieder uns ernähren, ne? Bewusst.
Ja, ja.
Ah, das ist interessant.
Und das ist ganz schön, weil das gibt dir dir und deinem Körper einfach und vor allen Dingen dir in deinem Körper Platz für dich selbst. Und es verbindet dich bis runter in die Füße. Ich sag immer, in die Füße runteratmen. Weil ich.
Das wusste ich nie, was damit gemeint ist in der Schauspielschule. Ja, stellt euch mal hin und verwurzelt euch mal und so. Wirklich, mittlerweile ist es mir, habe ich eine Ahnung davon, ne? Aber dieses Atmen mal bis unten in den Beckenbereich. Ich habe nicht gewusst, was das ist. Hast du das gelernt? Ist das eine spezielle Methode, die man erlernt? Oder?
Also diese Atmen.
Oder ist das intuitiv, dass du dir das beigebracht hast
also und jetzt auch
weitergibst?
Intuitiv hat damit zu tun, also mit den, die Handflächen, also in die Handflächen auch atmen und in die Füße. Das ist intuitiv passiert bei mir, weil was ich gelernt habe, kommt aus einer Richtung, die ich eigentlich gar nicht so gerne erwähne. Aber da wir jetzt gerade drüber reden. Rebirthing heißt es. Und Rebirthing ist einfach... Das nicht. Solotrop ist irgendwie ja schon noch was anderes, weil das habe ich mal mitbekommen, schon bevor ich mich entschieden habe, mal ein Atemding zu machen. Und das hat mich so gestresst, diese... Wo ich dachte, oh Mann, ich bin vom Leben eh schon so gestresst. Ich brauche irgendwie was eine Ruhe reinbringt. So. Und deswegen habe ich dann meine Art und Weise gefunden, eben ganz tief und verbunden, ruhig zu atmen. Mal durch die Nase ein und dann wieder durch die geöffneten Lippen aus. Zirkulär, also praktisch so, dass du, wenn du am tiefsten Punkt deiner Ausatmung angekommen bist, gleich wieder einatmest. bis du zu einem Punkt kommst, wo du spürst, da ist deine Grenze und dann lässt du gleich wieder los und atmest gleich wieder aus. Also nicht pushen, nicht mehr, macht mehr und so,
sondern fließen lassen. Ne? Fließen lassen. Also ich finde es auch spannend, wenn man ausgeatmet hat und das nicht forciert. Irgendwann ist der Punkt, wo das
genau, wo du wieder einatmest. Ne? Genau.
Ach, das ist ja schon, das dauert gar nicht, das braucht man gar nicht, das sind 10 Sekunden manchmal im Alltag. Mhm. Ne? Und das Zweite, ich merke sofort, ich schwitze auch nicht mehr so. Mhm.
Das ist auch nicht mehr
so eine Angst.
Ja, ist doch gut.
Das, sag mal, da gibst du Kurse, ne?
Genau.
Habe ich gesehen. Oder,
genau.
Oder Wohlfühlabende. Oder?
Na, also es ist so, ich habe als Atemtherapeut jetzt in den letzten Jahren wirklich eine Menge gearbeitet. In Istanbul, in Tokio,
krass.
Vorher in Kanada, auch schon in Amerika. Das kam alles über einen Freund von mir, den ich in den 90er Jahren getroffen habe, den ich dann, der mich wieder getroffen hat über Facebook lustigerweise und gefragt hat, ob mich das interessieren würde, Kurse in Tokio zu geben, wo ich dann dachte, unbedingt, sehr gerne. Und dann hat es noch ein bisschen gedauert und dann war aber die Zeit reif und dann bin ich da hingefahren und darüber ergab sich dann auch Istanbul. Vorher, die Workshops waren nochmal was anderes, aber wirklich die intensive Arbeit als Atemtherapeut, das kam über Alex. Und Alex, solltest du das schauen, ne? Von meinem Herzen für immer und immer und immer. Danke dir so sehr, es war eine ganz wundervolle Erfahrung. Und ich muss aber auch sagen, dass es eben tatsächlich so ist, dass Lehrer sein, ne, also Menschen Dinge beibringen, finde ich, ist in jedem Fall immer ein Weg mit zwei Seiten, ne, also in beide Richtungen, weil auch mit Leuten so zu arbeiten hat auch für mich so wahnsinnig viel gebracht. Und hier in Berlin gebe ich in allererster Linie, wie du schon richtig sagst, Atemabende. Das sind 2 Stunden, einmal im Monat im Prenzlauer Berg. Na, da wieder einen anderen Gruß an Chris, falls er das gucken sollte, gerade von den Wohlfühlern. Das ist ganz schön,
die
schöne Location.
Die Wohlfühler,
Kolbisstraße 77 in Berlin. Prenzlauer Berg, in Schwabilon, in Pregnancy Hill. Na, so.
Bionade Biedermeier.
Ja, genau. Ach, Bionade Biedermeier kann ich noch gar nicht.
Ja, doch, genau. Das ist Prenzlberg, das ist doch ganz klar.
Ist ja ganz schön. Da jedenfalls, also gibt es dann immer einmal im Monat, wenn ich es schaffe, einen Atemabend, was ganz, ganz schön ist, weil da ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen. Und diese Atemgeschichte in einer Gruppe zu tun, ist beglückend, zutiefst beglückend, muss ich sagen. Also für alle Beteiligten immer, das höre ich auch. Da entsteht eine Atmosphäre, die ist für mich das Paradies, ehrlich gesagt. Ich liebe das sehr. War auch bei der Ausbildung so. Ich habe meine Ausbildung in Holland und in den Staaten gemacht und habe die Erfahrungen auch mit einer Gruppe zusammen, das zu tun, war für mich ganz toll, weil ich bin grundsätzlicherweise jemand, der eigentlich aus so einem Gruppenekel kommt. Also so, andere Menschen.
Oh, das kenne ich. Das kenne ich. Da muss ich mich auch immer, wenn ich es dann mache, ist es ganz toll. Ich habe ja auch diese schamanische Ausbildung gemacht, ne, wo wir auch viel in der Gruppe gemacht haben. Und dann, als ich meine Heilpraxis hatte, ich habe jetzt 2-3 Jahre das wirklich dann auch als Heilpraktiker gemacht, habe ich auch so Gruppen schamanische Nachmittage gemacht, was auch mal toll war. Aber ich merke so, in so eine Gruppe, da kommt schnell so eine Energie, wo du, gerade wenn du diesen, wenn du so einen Nachmittag oder so leitest, ne, wenn du da plötzlich 10, 15 Leute sind, das musst du erstmal halten können. Ne? Also habe ich einen großen Respekt vor jedem, der da.
Schön.
Der das macht,
apropos, ne?
Der das halten kann. Ne?
Also, das ist halt,
ich komme mal zu dir.
Es ist
bei den Wohlfühlern, da finde ich die Infos.
Ja, bei den Wohlfühlern findest du die Infos.
Und auf deiner Seite wahrscheinlich.
Ich bin gerade erst beim Design meiner Seite. Ich bin jetzt eher nur bei Facebook gerade und da poste ich die Events dann auch. Ja. Aber wie du schon sagst, war so krass, ne? Also mit Norman zusammen, meinem Mann, haben wir also Tage, Workshops gegeben, manchmal mit 1000 Leuten gleichzeitig.
What? Ihr beide habt die geleitet? 1000 Leute?
Das war unfassbar.
Okay, das ist wirklich eine Ansage.
Es war ganz toll, aber vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, ganz wichtig bei dieser Angelegenheit, weil du sagst, das halten zu können, es macht. Das ist nichts,
wo
du selber merkst, habe ich jetzt mal richtig so, ne? Nee, also es war wirklich, als wir diese Sache da gemacht haben, 2 Jahre lang haben wir das mal gemacht, wow, das ist einfach ein für mich ganz anderer, ganz, wie soll ich das anders nennen, ein heiliger Ort. Also weil die Verbindung, das, was du da spürst, ist zutiefst berührend und etwas, wonach ich mich sehne. Es gibt halt so 8-2 Seelen wohnen in meiner Brust. Ist halt wirklich so, weil auf der einen Seite bin ich wirklich echt extrem menschenscheu. Also würde man immer nicht denken, aber es ist echt so. Da haben, finde ich ganz schön, Deichkind eine so geile Zeile gemacht in einem Lied auf dem letzten Album. Lass uns was machen, aber nicht mit Menschen.
Ja.
Und das ist also ganz grundsätzlich was, was ich total toll finde. Und auf der anderen Seite eben ist es so, dass mir meine Brüder und Schwestern und alles, was dazwischen gibt, weil auch da ist ja die Variante riesengroß, was ich auch nicht wusste vorher, ne, das finde ich ganz schön, auch da zu entdecken, alles das, was ich wusste früher mal über Mann sein, Frau sein, vergiss es einfach, ja. Das finde ich nämlich auch ganz toll. Das liegt mir sehr am Herzen. Und wenn dann die Möglichkeit besteht, auch für mich mal, und das ist halt das ganz Krasse, nicht mehr so viel Kontrollfreak zu sein, wie ich einfach immer war. Und Menschen einfach auch sein lassen zu können, wie sie sind. Widerlich, ich hasse es. Nee, es ist einfach total hart. Es ist für mich ganz, ganz schwer. Und es macht ja auch Freundschaften aus. Menschen so sein lassen zu können, wie sie sind. Und sie eben auch zu lieben, wenn sie so sind, wie man selber sagen würde. Das finde ich jetzt mal richtig kacke so, ne? Das ist so hart. Und mich da zurückzulehnen.
Hallo.
Und mich da zurückzulehnen.
Hast du das nicht ausgemacht? Ich glaube, ich spinne. Das war Voraussetzung. Verdammte Scheiße!
Oh nee, warte.
Tausendmal
nee,
gesagt.
Jetzt müssen wir das machen. Nee, ich muss ein bisschen. Nee, alles gut. Nee, und zwar ist es so, das ist, also wenn ich über ein Lebensziel nachdenken möchte, oder nein, wenn ich darüber nachdenke, was das Schönste wäre im Leben für mich, was ich erreicht habe. Muss ich gleich wieder heulen. Ist es die Gemeinschaft, also mit Menschen zusammen sein zu können, auf eine ganz friedliche und eine ganz tiefe und eine ganz verbundene Art und Weise, ohne Stress zu haben, weil ich den mir selber mache, so sein zu müssen. Und da die anderen müssen auch so sein. Das ist ja das Krasse für mich, so rauszubekommen. Wenn ich kritisiere andere sehr schnell und sehr gerne. Ne? Ich habe mich immer den Labelmann genannt. Wisst ihr, die sofort jede Situation, alle haben sofort so, ne, irgendwie so drauf. Ja, und macht nicht den Eindruck, ich weiß, aber das war eben auch dieses jahrelange mich verstecken und sagen, ha, ist schon okay, ich beziehe mal keine Stellung, weil es schon so geht, schon alles und so, weißt du. Aber ganz tief in drin gibt es immer so die ganze Bestimmung, schlecht, gut, schlecht, gut, schlecht, gut und so. Das ist eben auch so ein Übertrag, glaube ich jedenfalls, obwohl wir das alle haben, also aber so familiär gesehen, glaube ich, ein Übertrag aus dem Krieg, weil du, wenn du überleben musst, weißt du, so Überlebenskampf, wenn du das musst, dann musst du ganz schnell entscheiden. Und da gibt es keinen Schwein, mal gucken, lass mal, sondern es ist so ein zack, 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 bumm. Und unter der Knute immer noch gestanden zu haben, mein ganzes Leben lang, weil es mir eben nicht bewusst war, das war krass. Und ja.
Du meinst, du hast so ein Muster übernommen, du hattest mir ein bisschen aus deiner Familiengeschichte erzählt, ja. Dass der Großteil oder fast alle deiner Vorfahren irgendwie vertrieben, umgebracht.
Also die Familie, also ich bin aus einer jüdischen Familie. Ein Teil ist jüdisch-weltlich. Meine Oma, die kam aus Berlin.
Ja.
Und mein Opa ist aus einer jüdisch-ultraorthodoxen Familie. Also richtig die ultraorthodoxen
Juden. Das heißt, du kennst diese ganzen schrägen Regeln auch noch, oder?
Leider gar nicht. Also, oder ja, nee, wirklich, eigentlich leider gar nicht. Also, weil es würde mich super interessieren, aber ich habe halt diese Ambivalenz in mir drin. Ich habe so eine Hassliebe dazu, weil mein Großvater hat sich gegen seine eigene Familie gestellt, weil die gesagt haben, wie, du hast eine weltliche Jüdin, kannst du vergessen, also entweder wir oder sie.
Selbst, obwohl sie Jüdin war, nur weil sie nicht die Regeln befolgt hat, war...
Ja, weil sie nicht aus einer Familie war, die auch jüdisch-orthodox war.
Ach so, da gibt es nochmal...
Und das war die Hölle. Und da hat er sich eben entschieden, na wenn, dann ist das natürlich meine Frau und ist mit seiner Frau... Also sie ist nach Marienbad gekommen, also die Familie meines Großvaters war aus Marienbad, also Tschechien. Und haben sich entschieden, dort zu wohnen, haben geheiratet, haben meine Mutter bekommen, 37, und sind dann ganz spät, 39, geflohen, weil sie fliehen mussten, sehr spät. Mhm. Und die Geschichte ist lang, ich schreibe da auch gerade ein Buch drüber, glaube ich, einfach um mir selber da...
Schreibst ein Buch darüber bei deiner Familie?
Ja.
Und auch dieses Rauslösen aus diesen Familienthemen, meinst du? Du hattest doch das vorhin angedeutet, dass du früher halt einfach eher so dich zurückgenommen und
ich war halt so angstgetrieben einfach. Und das, um mir dessen bewusst zu werden und das zu verarbeiten, schreibe ich das Buch. Und deswegen habe ich auch immer schon gewusst, irgendwas in mir drin leitet mich da ganz gut. Ja. Ich muss was tun. Ich muss einfach mich mir irgendwie versuchen zu nähern, um nicht getrieben zu sein, sondern um Entscheidungen fällen zu können. Und dafür musst du Bescheid wissen über dich.
Verstehe.
Und das war mir wichtig und ist mir wichtig und deswegen mache ich diese Atemgeschichte auch toll. Für meinen Beruf, aber als Schauspieler, weil wenn du, und als Sänger eben auch, denn wenn du Angst hast, Und das war eben auch mit in der Band mit Lucy zusammen. Da bin ich Lucy auch total dankbar für vieles sowieso.
Für die Leute, die das nicht wissen, Roman macht wirklich viele verschiedene Sachen. Eine ganz besonders wunderbare Geschichte, wo ich sehr beeindruckt war, übrigens, weil es um das Thema Angst geht. Er macht mit Lucy von Ort zusammen die Meistersinger, also Meister mit Y. Ganz wunderbare zwei Stimmen, die elektronische Musik als Grundlage haben, fast ein bisschen neue deutsche, also nee, kann man so nicht sagen, aber
80er, durchaus
sehr, 80er, sehr schön. Ja. Ich liebe es, wenn Stimmen zusammen harmonieren. Und das allererste Lied, was ich von euch gehört habe, was mich wirklich richtig geflasht hat, das muss ich dir mal sagen, das habe ich dir, glaube ich, nie gesagt, ist dieses Angst von euch. Wo es irgendwie im Text geht es darum, hallo, und ich wollte mich nur mal bekannt machen mit Ihnen,
meiner größten Angst.
Genau. Und das ist ganz wunderbar. Wow. Das hat mich, also kriege ich jetzt ein Ding, wenn du mir jetzt davon erzählst, weil das hat mich geflasht. Da habe ich gedacht, wow, das ist nochmal eine ganz andere Seite von dir, weil du bist sonst bei einer anderen Band, die machen erst so Punk-Rock-Geschichten. So,
Indie-Rock ist das.
Indie-Rock, ja. Weird Fishes.
Weird Fishes.
Das ist jetzt nicht so mein Ding. Ja. Ich habe da auch mal ein bisschen reingeguckt und habe gedacht, okay, das macht bestimmt super Spaß mit den richtigen Leuten.
Ja.
Dann hast du bei Rummelsnuff eine Zeit lang mitgemacht.
Na, Rummelsnuff war halt so, dass
Rummelsnuff sagt
man. Ja, also Rummelsnuff. Also wir haben das halt zusammen gegründet. Also Roger hat damals mit einem Freund von sich, glaube ich, dieses Projekt an sich, es war ein Kunstprojekt, gemacht. Und dann haben wir uns aber wieder getroffen, da war ein bisschen Pause zwischendurch. Und dann haben wir angefangen, er ist schon immer Musiker, hat angefangen, elektronische Backgrounds zu programmieren. Und ich habe dann angefangen zu singen oder Sachen, die ich, Gedichte, die ich schon geschrieben hatte und so weiter, ihm zu geben oder mit ihm aufzunehmen. Und so entstand dann die erste Platte. Also und auch sein Mut, selber vors Mikrofon zu treten und Sachen zu machen. Das war diese erste halt durch Geschichte, die das Album haben wir halt zusammen kreiert und waren diese Band, wir beide. Mhm. Und dann hat sich aber einfach ein bisschen was verändert. Ich habe meinen jetzigen Freund getroffen und ich habe auch gemerkt, in so einer Band haben zwei so Berserker. Ne?
Also ist ja, der Typ ist ja so, der ist so ein bisschen so ne? Glatzkorb, so ein bisschen matrosenmäßig, kommt er immer so
martialisch.
Ein bisschen an Rammstein erinnert es mich mal, hat es mich mal so ein bisschen erinnert an den Look, an dieses ne, Gehabe.
Ja, es hat auch sowas ganz Archaisches, eben weil es so ein Matrose ist und weil es eben so. Wir haben das Elektropunk genannt damals. Das ist jetzt gar nicht mehr so. Ich glaube, es ist viel verschunkelter jetzt. Also
jetzt und, Ballermann-Musik,
oder? Nein, nicht Ballermann, gar nicht, sondern eher so Hamburg. Also eher so. Aber das ist, wie gesagt, eine ganz schöne Kunstform, die er da entwickelt hat, eben auch mit seinem Martin.
Das macht er jetzt ohne dich weiter, ne? Das habt ihr.
Na, lange schon. Also das war schon. Ich glaube, wir haben schon, bevor das erste Album rauskam, die Entscheidung gefällt, also ich auch die Entscheidung gefällt, dass ich nicht mehr dabei bin, weil ich gemerkt habe, oh, das führt in nichts Gutes, gerade in diesen Momenten. Heute sind wir befreundet und sind ganz, ganz wundervoll miteinander. Ich bin ganz glücklich über die Erfahrung und bin auch Gott sei Dank jetzt nicht mehr in der Situation zu denken, oh, der hat so einen Erfolg und wo bin ich? Ne? Weil es gab es natürlich auch, als ich dann raus bin und dann auf einmal überall von Rummelsnuff gehört hast, da war das schon für mich so, oh krass, hätte ich vielleicht doch und so, aber nein, wenn du deiner Intuition folgst, dann fällst du manchmal Entscheidungen, die wehtun, aber die eben halt auch total richtig sind, auch in langer Hinsicht, wenn du zurückblickst.
Gibt es irgendwas, was du richtig bereust, wo du sagst im Nachhinein, boah, da habe ich, wusste es damals nicht besser, aber da habe ich eine falsche Entscheidung getroffen? Bevor du antwortest, hast du was zu trinken für mich?
Was hättest du denn? Ich habe mal ein bisschen was hier hingestellt. Zum Beispiel gab es hier so.
Was ist das denn? Das
Tonic,
ist
Rosé. Rosé Tonic.
Nee, das ist mir zu schwul.
Dann trinke ich da jetzt was. Das ist Tonic mit so Beerengeschmack. Nee, warte, hier, guck mal. Und dann gibt es noch von Margon Tonic Water.
Ja, da.
Und dann aber was wir vorher schon probiert hatten. Und zwar von San Pellegrino. Gibt es so leckere kleine Limonaden?
Das ist ganz furchtbar, weil wir dürfen das jetzt eigentlich nicht hereinhalten. Ich glaube, Werbung und außerdem ist es, glaube ich, von
Nestle. Raus, mach das weg.
Ist von Nestle, glaube ich, aber ich trinke es jetzt trotzdem.
Willst du Orange oder
willst du Grapefruit? Ich nehme jetzt hier mal Orange. Ach, ein Charter. Okay, das muss nämlich. Also, ich trockne nicht heraus, nehme ich erhitze. Du bist ein heißer Typ. Ah. Ja, und dann, ich meine, du hast ja dann auch. Also die
Frage warte.
Mit dem. Ob du einen richtigen Fehler gemacht hast oder falsche Entscheidung getroffen hast. Ist gut? Also gut, dann muss ich doch mal rosa
raus. Das schmeckt so wie das schmeckt aber lustigerweise tatsächlich sehr wie das Schweppes, das Rote. Aber ist lecker.
Name-Dropping, Hödle.
Ich finde das lecker.
Njam, njam, njam. Achso, du bist so ein Brausetyp, ja? Du hattest mir gesagt, so Säfte und Saftschorlen und sowas.
Ist ja, das ist eine Saftschorle. Ja,
also, wo war kein Alkohol. Ja, das hätte ich natürlich ein Eierlikörchen mitgebracht.
Wahrscheinlich. Nee, ein Schokobecher, ne? Hätten wir schön das Bett hier dreckig gemacht. Nee,
nein, aber komm, lass uns mal bei der Frage bleiben. Also weil das finde ich wirklich spannend. Gibt es in deinem Leben Punkte, wo du sagst, das hätte ich echt, wenn ich das anders gemacht hätte, hätte mein Leben noch eine ganz andere Wendung genommen.
Ich glaube das schon, aber das ist eine ganz lustige Geschichte. Also, ich habe sehr früh angefangen, Pantomime zu machen.
Oh, das habe ich gehasst.
Ich habe das Vollschauspiel, ich war da 6, glaube ich, oder 6 oder 7. Oh. Und lustigerweise passt auch heute noch zu mir. Hätte ich nicht gedacht, aber mache ich aber nicht.
Du hast die Pantomime-Frisur.
Ja, genau. Nee, und zwar...
Oh, was ich heißt, aber dieses Treppe hochgehen.
Ja, die ganz klassischen Sachen finde ich auch nicht so richtig cool, aber irgendwie war das gut. Das Pantomime-Ensemble im Prenzlauer Berg damals auch, Schönhauser Allee, Eberhard Kube, das war total bekannt und ich hatte einfach total Bock dazu, irgendwas zu machen.
Körperbeherrschung.
Also. Und dann war das aber so, wir hatten im Prater einen Auftritt. Ne? Ich hatte irgendwie eine ganz schöne Rolle als Zipfeltüte oder ich weiß nicht, ich habe gar nicht mehr Erinnerung, was ich da hatte, irgendwas Komisches. Und ich war dann aber, hallo, ich bin eure Zipfeltüte. Und dann stand ich im Buchholz in dem Garten meiner Eltern und hatte so eine Angst vor dem Auftritt, so eine Angst vor dem Angst. Dass ich irgendwie gesagt habe zu meiner Mutter, und ich glaube, die war wahnsinnig froh, weil die auch immer total gestresst war, ach nee, weißt du, ich will da eigentlich nicht hingehen, ich fühle mich auch gar nicht gut und so, mir ist jetzt so, und so. Und dann hat sie mich halt nicht hingehen lassen, dann stand ich vorne am Zaun, weiß ich bis heute, es steht auch heute noch der Zaun, lustigerweise, ich war da gerade nochmal an dem Garten, hab da gestanden und dachte, jetzt spielen die gerade. Und es fühlt sich nicht besser an, weil ich es nicht gemacht habe. Scheiße. Also es war ganz eine krasse Erfahrung. Jetzt bin ich nicht hingegangen, weil ich Angst hatte und mich schützen wollte vor dem Gefühl. Und dann hat sich das ganz beschissen angefühlt. Und jetzt kommt gleich die Geschichte weiter. Das war so ein Impact, da erinnere ich mich bis heute dran.
Du warst so 6 oder nee, wie alt warst du?
7 oder so.
Okay, wirklich kleines Kind.
Das war ganz krass, weil ich gemerkt habe, scheiße, ich hätte da hingehen müssen. So. Und dann hatte ich irgendwann Romy Haag. Das ist eine Ikone der 80er Jahre, muss man sagen, oder?
Also, oh, ja, sagt, glaube ich, jedem trotzdem was. Ein bisschen datiert, aber...
Das ist eine ganz, ganz tolle
Frau. Frau, die Mann ursprünglich ist, oder?
Ja, genau.
Ich weiß es gar nicht genau. Hat sie sich umoperieren lassen?
Ich glaube, ja.
Okay, das ist...
Und also jedenfalls Show, also Kult. Und wir haben zusammen bei einer Sache gesungen, die Lucy jedes Jahr organisiert, Gay Night at the Zoo. Und da haben wir uns getroffen und da hat sie gehört, wie ich singe. Das ist eine Veranstaltung mit einem Orchester, dem BVG-Orchester, im Zoo.
Geil.
In West-Berlin.
Ich will mal hingehen. Ach, das organisiert die Lucy.
Na, das ist Lucy mit Gerhard zusammen. Top. Und das ist eine ganz schöne Nacht. Und da hat sie mich singen gehört und hat gesagt, du musst mal in meine Show kommen. Die macht in Wühlmäusen immer zweimal im Jahr eine Show. Ganz schön. Momente, glaube ich, hat sie, oder? Nicht Momente, aber jedenfalls, also Romy Haag und Gäste. Und dann hat sie mich eingeladen und dann haben wir angefangen zu besprechen, was mache ich denn da, wie geht es denn und bringe ich jetzt elektronische Backgrounds mit. Ich habe gesagt, ich habe auch eine Indie-Rock-Band, das wäre auch ganz geil, hätte ich Bock gehabt. Wusste ich nicht, dass sie selber eine ganz tolle Band hat. Und bin dann hin und habe gedacht, ich singe da das Lied, was ich für meine Mama geschrieben habe. Das haben wir mit Meistersinger rausgebracht. Geht's dir gut da, wo du bist? Und das habe ich mit einem ganz wundervollen Pianisten und Sänger, David Kaiser, er macht Kaiser und Plain, also auch ein ganz tolles Projekt, dann dort auf der Bühne dargeboten. Mhm. Und vor diesem Auftritt in den Wühlmäusen, es sind doch relativ viele Leute, und unter diesen Umständen, ich da auf der Bühne mit so einem emotionalen Lied, da habe ich gedacht, oh, ich kann das nicht. Ich habe gedacht, ich kann das nicht. Und hatte wieder diese Angst, ja, diese schreckliche, schreckliche Angst, die ich in meiner Kindheit schon hatte und immer wieder neu, auch mit Meistersinger bei Auftritten vorher. Angst, 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 Angst. Und das kommt später noch, weil ich da immer noch dran bin. Letztendlich Angst zu sterben. Das war Todesangst, die ich da hatte. Und habe dann kurz vor der Bühne gestanden und auf einmal stand da der kleine 7-Jährige vor mir also dieser, der da vorm Zaun stand und nicht hingegangen ist zu der Vorstellung im Prater. Und dann habe ich auf einmal gesagt so zu ihm, weißt du was, jetzt machen wir das. Heute machen wir das. Das, was du damals nicht gemacht hast, das findet heute statt.
Toll.
Und dann, bums, sind wir auf die Bühne gegangen und es hat total geknallt. Es war so gut, es war ein ganz schöner Auftritt.
Mit dir und Lucy zusammen?
Nee.
Oder hat sie dich da kennengelernt?
Nee.
Wie habt ihr?
Das war ganz später. Lucy kennenlernen war viel weiter früher. Das war gerade erst. Das war letztes Jahr.
Ah, okay. Ich dachte, das wäre schon bei Jahren.
Das war bei Romy.
Also, Mensch, guck mal, das heißt, du hast da wirklich eine alte Wunde geheilt, oder?
Ja, das war so eine Entscheidung.
Knoten aufgelöst.
Eine Entscheidung, weil du mich gefragt hast, eine Entscheidung, die ich immer bereut habe, und zwar die Entscheidung, da nicht hinzugehen zu dieser Vorstellung.
Ja.
Die habe ich immer bereut, weil ich dachte, hätte ich das gemacht, ey, dann hätte ich da weitergemacht und dann wäre das noch was ganz anderes geworden, weil ich habe danach in dieser Gruppe auch aufgehört und so. Die habe ich da wieder rund gemacht für mich so und das war ein ganz, ganz tolles Gefühl.
Ist aber spannend, dass du sozusagen dich entschieden hast, ich mache da nicht mit bei, was auch immer, auf die Bühne gehen als Kind und später gehst du genau diesen, bist du genau diesen Weg gegangen, als Schauspieler, als Sänger und ne, du spielst ja auch im Moment irgendwie da im BKA-Theater mit Alice Zabes zusammen, als Edith Schröder und mit Biggie van Blond und dem Bob Schneider, ne?
Jutta Hartmann.
Jutta.
Fly Edith, Fly ist das Programm, ist ganz schön.
Also, falls ihr Lust habt im BKA, ihr spielt das nächste Woche noch?
Und, ja, wir spielen nächste Woche.
Aber also, ihr kommt ja da auch immer wieder.
Ne? Genau, also bis 14. Juli und dann kommen wir im Herbst wieder und dann gibt es
Weihnachtsprogramm. Und dann kommt, wenn Ediths Glocken läuten, das glaube ich, das läuft schon ewig, oder? Da bist du jetzt ein fester Bestandteil dort in der Crew.
Ja, bis jetzt ist der 15. Jahrgang. Vorher war es Stefan Kuschner, der da mitgespielt hat, auch ganz toll. Und jetzt, ja, machen wir das zusammen und das ist ein Heidenspaß und ich lerne extrem viel und habe nicht gewusst, ob ich mit dem Format überhaupt was anfangen kann. Und merke aber, wow, krass, das ist total gut. Das ist,
die haben eine riesen Fangemeinschaft, ne?
Ja.
Die sind schon richtig. Wir haben ja auch diesen Film gemacht, ne?
Na, wenn Edith Glocken, na, es gibt ganz
viele. Wenn Edith Glocken läuten.
Wenn Edith Glocken läuten, ist der letzte Film. Und dann Mutti, der Film gibt es und so.
Oh, toll.
Das ist ganz bewundernswert. Also ich finde es total bewundernswert, über diese Jahre sich selber so eine Figur zu erschaffen und so dran zu bleiben und so eine ganz eigene Kunstform zu kreieren. Wie Roger, also wie Rummelsdorf zum Beispiel auch. Eben zu sagen, das mache ich selber. Oder Lucy letztendlich ja auch. Über diese ganzen Jahre, sie hatte einen Smash-Hit irgendwie mit Weil ich ein Mädchen bin und dann nochmal ganz kurz hinterher Hi Süßer.
Stimmt, die kenne ich beide.
Na, so
Lucy. Aber das ist doch für sie bestimmt schwierig, das Image auch wieder loszuwerden, oder?
Na, nicht mal das Image loszuwerden. Ich glaube, das war bestimmt auch schwierig, aber ich glaube, es war viel schwieriger, also das ist meine Annahme, viel schwieriger zu weiter Musik zu machen, noch mehr Platten zu machen. Die hat ja mit Lucy Electric wirklich auch noch 3 Alben gemacht. Und da sind tolle Songs drauf, vor allen Dingen auf dem letzten Album, Bye Bye, glaube ich, heißt ein Song. Da haut's dich weg. Das Video ist der Hammer, Text ist der Hammer, alles total geil. Wollte kein Schwein hören, ne? Das war ganz
vorbei irgendwie, ne? Und wie habt ihr euch kennengelernt? Also das ist ja wirklich was ganz Schönes, was ihr da zusammen macht, das was über die Jahre jetzt auch immer weiter wächst und auch immer eine größere Aufmerksamkeit erzeugt, die Meistersinger. Mhm. Wie seid ihr zusammengekommen?
Also.
Seid ihr Freunde, kanntet ihr euch, wie habt ihr euch kennengelernt?
Nee, das war so. Mein Freund, der arbeitet als, man müsste das wahrscheinlich so sagen, Therapeut, also als Coach, könnte man auch sagen, seit Jahren. Und auch ein Klientel in Wien. Und da waren wir zusammen in Wien und ich habe eine
überhaupt zu sehen? Ja, ich wollte die ganze Zeit sagen, ja, die Wampe.
Ja, ich finde es ja schön.
Ich bin 46 und habe Bauch.
Männer
muss Bauch haben.
Ja, genau. Und dann
finde ich übrigens extrem sexy, Bauche.
Ich auch.
Ich finde so Sixpack.
Kann ich nicht.
Weiß ich gar nicht.
Nee, finde ich schwierig. Ich
habe Angst, dagegen zu kommen.
Ja, auch außer es macht mir jetzt ungemütlich. Da strengt sich jemand für mich zu viel an, irgendwas.
Was fest.
Ja, nee, ich finde das auch ganz.
Aber da wollte ich jetzt gerade nicht ablenken, weil das Bauchthema kann man später thematisieren. Wie du Lucy kennengelernt hast. Was ist denn jetzt los?
Also, Lucy, genau, die Klientin von meinem Freund. Die habe ich kennengelernt und habe so gemerkt, die ist in Wien, war sie gar nicht so froh. Oder zumindest mit dem, was sie gemacht hat, war sie nicht so froh. Obwohl sie auch tolle Dinge getan hat, eben in der Branche, in der Werbung, viele Kamera, Regie und so Zeug, Make-up-Leute und so zusammenzuführen. Das war ganz schön. Aber die wollte eben auch singen und hat immer gesungen. Und dann ist Rummelsdorf entstanden. Und dann habe ich gesagt, hey, Anka, ich singe jetzt viel mehr, vielleicht singen wir ja mal was zusammen. Und dann hat sie gesagt, ey, das könnte früher passieren, als du dir vorstellen kannst. Und ich so, echt? Wieso? Naja, ich komme nach Berlin und wir singen bei einem Frauen, bei einer Hochzeit von zwei Frauen, singen wir Songs. Und da können wir auch was zusammen singen. Ich so, ey, ja, cool, machen wir, lass uns treffen und so. Und dann haben wir uns verabredet und dann sagte sie, wir haben eine Generalprobe bei einer Freundin von mir, weil da noch mehr Frauen sind, die da auch singen werden. Komm mal damit hin, dann können wir gleich mal probieren und du singst da mal und so, also mit uns zusammen, dieses Chapel-Ding. Und das war Lucy.
Und seitdem seid ihr ein Arsch und ein Eimer.
Ja.
Und,
sie hat auch gerade geschrieben, das Pling war Lucy übrigens.
Achso. Ihr macht das jetzt auch schon 4-5 Jahre, ne? Oder länger?
Länger. Sorry. Also ich glaube 12.
Ich glaube
2012.
Was ist denn?
Also Meistersinger 2012. Vorher haben
schlecht
wir...
Schlecht recherchiert.
Ja, ja, gar nicht. Nee, aber wir haben vorher die Serie Heimherd Hund mit Tanja Ziegler zusammen gemacht. Also Lucy und ihr Mann haben das Drehbuch geschrieben. Ich durfte Lucys Mann geben. Und Axel van Ork. Axel heißt ja wirklich Axel, ne? Ihr Mann. Und so über die Jahre ist es gewachsen. Dann habe ich angefangen, bei ihr Gesangsunterricht zu nehmen. Und da ist klar geworden, Gesangsunterricht ist ja auch immer Psychotherapie, letztendlich, muss man mal sagen. Ne?
Stimmt,
und das war übrigens das, was ich vorhin noch sagen wollte, dass ich irgendwie gerade merke, das mit dem Singen und auch das fürs Schauspiel, was bei mir halt so tief innen drin sitzt, weil ich unter dieser Glocke von Gott sei Dank sind wir in der DDR gelandet und können nicht mehr umgebracht werden für das, was wir sind. Deswegen habe ich ganz tief in meinem System, wenn ich mich zeige, dann werde ich sofort ausgelöscht. Das ist die Angst. Mhm. Und das ist so gruselig. Und das ist natürlich gerade, was das Schauspiel betrifft und gerade vor allem, was Gesang betrifft, wenn du dich nicht zeigst, dann hört man was, ist ganz nett, sind Geräusche und so, aber es ist nicht berührend. Und ich mache meinen Beruf, um zu berühren, um Kontakt zu schaffen zwischen Menschen und ihren Herzen oder überhaupt zwischen Menschen, zwischen Geschichten und Menschen. Und ich finde es einfach alles ganz, ganz wichtig und möchte gerne die Möglichkeit haben, Menschen genauso zu inspirieren, wie ich inspiriert bin von wahnsinnig guten Kollegen im Schauspiel, von Musik. All das gibt mir so viel Kraft und oft so viel Hoffnung. Und das möchte ich gerne weitergeben. Das ist was ich finde, womit wir wieder fast zum Anfang zurückkommen, das Wichtigste zu verbinden, ja. Gemeinschaft zu erschaffen und eben nicht, weil mir erscheint es so, abgetrennt zu sein oder isoliert zu sein. Also sowas gibt es für mich, dieses Gefühl von Isolation und eben Angst und eben Dunkel und keinen Atem haben und so weiter. Das sind all diese Themen, warum ich an so Dingen arbeite. Und das hat aber eben auch, und da kommt man schon wieder weiter, also einzelne Hamel, weiter zu, Grenzen setzen ist wichtig, habe ich auch nie gelernt. Wenn ich als Kind meine Grenze gesetzt habe, bin ich sofort massiv bestraft worden. Bestraft worden mit Liebesentzug. Ich habe sofort, da wurde sofort klack, sofort durchgetrennt. Ne? Also ich habe irgendwie gesagt, was ich gerne, ich würde nein, aber irgendwann ein wildes Kind, immer noch so, also Temperament war schon immer und so. Und dann das und das und dann war sofort, weil meine Mutter halt komplett überfordert war, gab sofort immer eher dieses. Das ist für ein Kind die Hölle.
Ja.
Und das hat sie, glaube ich, auch gemacht, um, das ist auch, glaube ich, so eine schwierige Situation als Eltern, was ich noch nicht erlebt habe in meinem Leben so richtig, gegen das arbeiten zu wollen, was die eigenen Eltern gemacht haben. Ich glaube, meine Mama hatte sehr dieses Ding, auf keinen Fall so zu sein, wie ihre Eltern waren.
Deine Mutter hatte das.
Meine Mutter hatte das. Und natürlich auch vom Krieg geschüttelt und so, aber da war es eben auch schon so, dass sie, glaube ich, als Kind nicht viel Platz hatte für sich und wer sie ist. Und hat dann versucht, eben nicht krass zu reagieren oder eben keine Grenzen zu setzen und hat dann unbemerkt dadurch in sich selber Abstand genommen. Ganz automatisch. Ne? Mhm. Also du gehst dann einfach weg. Emotional, weil du es nicht aushältst. Weil du musst es eigentlich sagen, nein, Mann, verdammt nochmal! Und wenn das keine Möglichkeit ist, machst du so und drehst dich halt weg. Und das ist so Horror. Also und deswegen ist es so, ja, wichtig, in Verbindung bleiben zu können, auch eben nicht harmoniesüchtig zu sein, sondern eben sich zu trauen, auch darin zu äußern. Das fällt mir durchaus auch schwer. Es wird leichter, aber auch sagen zu können, nö, ist für mich nicht so. Und damit umzugehen, dass da verschiedene Reaktionen drauf.
Das finde ich ganz interessant, dass du sagst, das ist irgendwie das Wichtigste, Verbindung herzustellen, weil in der buddhistischen Richtung, die ich praktiziere, gibt es einen Begriff, das ist japanischer Buddhismus, Kusen Rofu. Ja, und das sind so eigentlich vier Schriftzeichen, die werden so ganz allgemein oft mit Weltfrieden übersetzt. Das ist so das Ziel des Buddhismus.
Okay.
Oder zumindest eines der Ziele, die man verwirklichen sollte, Weltfrieden. Das ist aber viel zu platt. Wenn man sich die wirklichere Bedeutung dieser Schriftzeichen mal anguckt, dann ist das so, hat das was damit zu tun, einen Teppich zu weben mit den Links- und Querstreben, so, ne, wie so ein Webstuhl. Und eigentlich heißt es, ein Netzwerk von Freundschaften zu weben. Ja, das finde ich total schön als Ziel für mich. Ne? Also so schwer mir das auch fällt, aber dafür ist halt einfach dann die buddhistische Praxis auch gut, dass du, gerade wenn du, also mir geht das mittlerweile so, gerade wenn ich mit einem Menschen Schwierigkeiten habe oder wenn das nicht gut funktioniert und man sich streitet oder so, dann ist es erst recht wichtig, mit dem eine Beziehung, eine Verbindung herzustellen, darüber zu meditieren und so, und da passiert auch oft ganz viel. Also dieses Verbindungen schaffen, finde ich auch, das ist eine ganz große Schwierigkeit, glaube ich, heutzutage, ne, in unserem Zusammenleben.
Das ist gar nicht heutzutage. Ich glaube, das ist ganz grundsätzlich über Generationen und Generationen das große Problem, in Verbindung zu bleiben, vor allen Dingen. Also wenn so Sachen aus dem Ruder laufen oder wenn es auch gerade in der Familie immer wieder so Situationen gibt, wo Menschen sich wegwenden, weil es ist zu viel und es scheint nicht klärbar zu sein. Das ist über ganz viele Strecken so. Ich meine, diese Arbeit, die ich mit Freunden auch einer guten Freundin von mir auch öfter mal zusammen mache, wenn wir es auch schaffen, einmal im Monat so Aufstellungsarbeit zu machen, Generationen läuft genau das Thema, dass du, das ist für mich so interessant, weil diese Transformation von einem tiefen Ärger- und Hassgefühl zu einem, ich will eigentlich nur gesehen werden, eigentlich geht es für mich darum, da sein zu dürfen, so wie ich bin, das ist super faszinierend, also dass da so viel darunter liegt, und das ist kein Zeichen der heutigen Zeit, das ist schon immer so, also das ist wahrscheinlich Teil unseres Menschseins.
Ja. Spannend.
Ich weiß, wir sind bestimmt irgendwo so abgebogen, da gab es bestimmt Sachen, wo ich gerade dabei war, das zu erzählen, denn der heißt mir, ne.
Ja, aber das ist das auch das Ziel dieser Interviewreihe, dass man das eben nicht unterbricht oder irgendwie geschnitten wird. Das ist einfach eine Stunde
Freetime. Wie? Das schneidest, das bleibt alles drin?
Nein, ich habe auch lange überlegt, ob ich mir jetzt so 1000 Zettel mache, so wo ich so diskret drauf gucke und so, damit ich irgendwie das Gespräch am Laufen halte. Aber das finde ich irgendwie langweilig. Also ich finde es auch nicht schlimm, wenn mal eine Pause entsteht oder so, wenn man irgendwie noch sowas nachhangen lässt. Oder wenn man, wie im normalen Gespräch auch, man kommt auf eine Sache und das nächste und das nächste und ja, was gibt es für dich? Gibt es für dich noch Dinge, die du unbedingt machen möchtest, die du verwirklichen möchtest, dass du hast von deinem Buch vorhin geschrieben?
Erzählt.
Dass du ein Buch schreibst, hast du erzählt, so genau. Gibt es irgendwelche Sachen, die du in der nächsten Zeit vorhast oder wo du sagst, irgendwie, das erträume ich mir, das denke ich mir aus, um es mir in meine Realität zu schaffen?
Und ja, absolut.
Sag mal, oder magst du es nicht erzählen?
Doch, doch. Also es ist halt einfach, zurückzukehren, nochmal auf eine ganz andere Art zu meinem Beruf, also als Schauspieler. Mich mit dem neuen Mut hineinzustürzen und die Abgründe eben nicht zu vermeiden, in der irrigen Annahme, ich könnte das. Weil früher habe ich immer gedacht, ja, das kann ich doch einfach zeigen, mache ich dann und dann mal so. Ohne zu wissen, dass Dinge, die an der Fassade kleben bleiben, halt einfach nicht berühren. Mhm. Und mich das jetzt eben zu trauen und mich da reinzustürzen, das ist mein ganz unbedingtes Ziel. Und die Freude darauf, so in dem Beruf so arbeiten zu können und zu dürfen, wie ich das schon immer gewollt habe und mich nie getraut habe. Das ist mein unbedingtes Ziel für die nächste Zeit. Mhm. Und mit dem Buch zu Potter zu kommen, das möchte ich auch gerne, aber es ist so hart. Also weil es eben so nah dran ist an einem selber. Es ist biografisch, autobiografisch allerdings. Eben gar nicht so autobiografisch wegen mir selber, obwohl inzwischen natürlich viel Geschichte dazugekommen ist. Ich bin jetzt 50. Da habe ich viel zu erzählen über Osten und Westen und so und über die, ne, wie das Leben damals war vor dem Internet und so. Auch sehr lustig.
Gibt es die Zeit? Also, um mir wegzudenken, also wir sind uns sehr glücklich, dass es hier dieses ganze, diese ganze Technik und alles gibt. Aber es gab es tatsächlich.
Also es ist wahrscheinlich ein Mythos. Wahrscheinlich hatten, also wir hatten da schon so versteckte WLANs in unseren Neubauwohnungen im Buch.
Ich hatte einen Sony Walkman, das war schon das.
Das war schon für uns ja auch. Ich meine, wenn ich daran
mich daran erinnere, aus der Zone, ne?
Naja, klar, ich bin Zoni!
Siehst du, ich war 19, als die Mauer aufging. Ich war vorher nie in Berlin oder in Ostdeutschland.
Ja.
Krass, oder?
Naja.
Aber wir haben das immer mitgekriegt, wir sind am Harz aufgewachsen, am Westharz, ne? Und wir sind immer da Richtung Brocken gefahren, da war dann überall die Grenze. Aber mehr habe ich als Kind ja nie mitgekriegt. Okay, du hast das hier aus der ganz anderen Perspektive, Deutschland, die ersten 20 Jahre deines Lebens mitgekriegt.
Also ich war 21, als die Mauer fiel. Und
hier in Berlin? Ich,
ja. Für mich war es auch genau der richtige Zeitpunkt. Das haben wir jetzt oft auch besprochen. Also ich arbeite auch als Zeitzeuge für ein Reiseunternehmen, Education First heißt es. Und die machen ganz interessante Touren. Also auch für Leute aus Kanada, Education First, Kanada und Amerika. Die machen First World War Tour und Second World War Tour und so. Und da kommen diese Menschen, und ich sag's hier nochmal gerne auch ganz laut, aus Amerika zu uns, um unsere Historie zu forschen und so nah wie möglich zu verstehen, was das heißt, was hier passiert ist. Nur damit das auch mal klar wird. Und das sage ich auch am Ende jeder dieser Panel-Discussions, die wir da haben. Ich danke euch, dass ihr zu uns... Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal in die Staaten gefahren bin, um da eine Bürgerkriegstour zu machen, um zu verstehen, was in Mississippi eigentlich da, also was da falsch gelaufen ist. Ich habe, Missouri? Also ich habe keine Ahnung über die amerikanische Geschichte letztendlich und weiß immer nur, dass alle sagen, ja, die Amis, ne? Schön. Ist nicht so. Noch ein anderes Thema.
Okay.
Was ich auch ganz wichtig finde, wie ich finde, jeder von uns auch hat, ist halt dieses Verallgemeinern. Ich glaube, jeder von uns macht das. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu wissen, wir machen das halt alle. Und das akzeptieren zu können, zu sagen, ja, ist halt so. Und dann aber andere Entscheidungen zu fällen, zu sagen, ja, muss aber nicht so sein. Also da gucke ich lieber nochmal hin und fühle lieber nochmal nach und denke nochmal drüber nach.
Ja,
das ist total
Recht haben wollen, ne? Oder irgendwie.
Also darum geht's gar nicht.
Illusion zu haben, dass wir die Perspektive, aus der ich auf eine bestimmte Situation oder auf einen bestimmten Aspekt des Lebens schaue, ist die einzig wahre und richtige. Und nicht zu realisieren, dass die Person, die aber da drüben steht, aus einer ganz anderen Perspektive auf das gleiche Ding guckt und eine andere Wahrheit erlebt als ich, eine andere Sichtweise hat, das finde ich immer wieder schwierig. Und dann zu sagen, okay, ich verstehe zwar überhaupt nicht, und das macht mich gerade wahnsinnig irre. Ich kann ja irgendwie unglaublich wütend werden, wenn jemand irgendwie eine scheiß Meinung hat. Ne? Und es ist ganz schwierig für mich, das erstmal anzunehmen und dann irgendwie damit umzugehen. Und dann irgendwie oft ist es dann so, dass ich 2 Tage später zu der Person hingehe und sage, okay, die Perspektive lohnt sich sogar, sich anzugucken. Mal, ne? Also mal von meiner Sichtweise wegzugehen.
Das ist diese... Dass das Leben so bunt ist, ist einfach total wichtig, also weil das jeder etwas anderes empfindet und jeder eine andere Sicht der Dinge hat, macht es ja so schön. Das wäre sonst so wahnsinnig langweilig. Und ich glaube, dieses auf der eigenen Meinung so bestehen hat damit zu tun, dass man sich selbst halt nicht glaubt. Also weil wenn du dir selber glauben würdest, was du dir da erzählst in deinem Kopf, müsstest du andere nicht davon überzeugen. Und insofern glaube ich, es ist eben wiederum auch, wie wir am Anfang schon über das Atmen gesagt haben, ein ganz schöner Vorgang, sich selber besser kennenzulernen. Mhm. Und ich rede, wie ihr gerade gehört habt, ja auch immer wahnsinnige Scheiße zwischendurch. Dafür hätte ich mich früher total... Schnauze! Hätte ich mich total verurteilt. Jetzt ist es halt so, ja, das erzähle ich was über den Mississippi, sonst wo und über Missouri. Passiert halt, ja, schön doof. Gibt's. Und ist auch Teil von mir. Und ja. Insofern, das zu akzeptieren, ist irgendwie nicht unnötig.
Was trägst du denn eigentlich für ein T-Shirt?
Oh, habe ich das schon wieder?
Siehst du auch so diese Muskel-Asiaten?
Nee.
Das ist so...
Das ist halt praktisch... was? Das ist ein T-Shirt aus Tokio, aus einer Bar, die ich sehr mochte. Eagle Tokio. Und ich liebe das T-Shirt insofern, als dass da immer irgendwas passiert, wenn man es anhat. egal wo man da hinkommt. Das ist total lustig. Also auch letztens bei einer Anprobe, ne, also Kostümprobe für einen Film, komme ich da in so einen Fundus rein und da steht so eine Frau und ein Typ und der Typ macht so zu mir so. Und ich so, ey, grüß dich!
Keine Ahnung, was du von mir willst.
Ne, und vor allen Dingen halt, ich such die Dorothee, ne? War das gerade die, ist die hier irgendwie? Und die Frau hat ganz normal reagiert. Ah nee, Dorothee, die ist eine Etage weiter drüben, weiter oben. Und guckt auch ihren Kollegen so an. Und ich sag so zu ihm, hallo, woher, hilf mir mal, ich weiß nicht, woher wir uns kennen. Weil es war so dieses, ey, grüß dich und so. Und der sagte, guckte mich an. Und sagte nur, dein T-Shirt! Und ich so, ach so!
Also.
Das war total absurd.
Was
das war sehr lustig.
Hatte, ach, das hier!
Ja. Und es war also, die Reaktionen sind ganz toll. Ich mag das total gerne. Weil ganz, also normalerweise, wenn es jetzt richtig authentisch wäre,
ja,
würden wir hier nackt liegen. Weil, also ich jedenfalls, ich penne nicht mit Klamotten im Bett. Und
so komplett nackt?
Ja.
Ach, interessant. Also ich brauche irgendwie was oben, und wenn es nur ein Trägershirt ist.
Okay.
Also unten irgendwie T-Shirt, Hose oder Unterhose habe ich nie im Bett an, aber ich kann irgendwie komischerweise, wenn die Schultern frei sind, kann ich irgendwie nicht...
Kenne ich als so...
Ach so, du bist also so ein klassischer...
Ich bin so, ja, ich
liebe es. Ein Hauch Chanel Nummer 5?
Mhm.
So.
Ah, genau. Das war ganz früh. Genau. Naja.
Naja, es ist warm draußen. Also es ist hier, es sieht vielleicht irgendwie ganz, ganz kühl und schnuckig aus.
Ich weiß nicht, es ist warm, die Sonne. Es
wabert hier so rein, langsam die Sonne.
Ja, das ist aber auch sehr schön. Aber es ist wirklich wahnsinnig bequem. Also ich weiß nicht, wie das aussehen wird nachher.
Keine Ahnung. Wir machen das ja jetzt zum ersten Mal. Es gibt hier irgendwie so einen Monitor, aber da haben wir uns bewusst gesagt, da gucken wir nicht rein.
Ja, weißt du, was die Kamera macht da oben? Die zeigt immer, welche Winkel sie...
Ich glaube, ich habe jetzt hier, da ist ein...
Ja, der ist
tolle eigentlich Kamera ist ja, übrigens nochmal.
Der ist aber immer an, der linke.
Ja, guck mal, jetzt geht er zu dir.
Na, oder ist das die Mitte?
Das ist jetzt die Mitte, glaube ich. Aber du liegst ziemlich mittig. Jetzt kommt er weiter zu dir.
Jetzt geht er wieder rüber. Das müsst ihr auch wissen, das ist halt komplett... Der Jungfernflug gerade, ne?
Ja, also die Kamera habe ich schon zweimal ausprobiert. Das ist so eine Livestream-Kamera, die automatisch Ausschnitte wählt, die ich ganz super finde. Und ich wollte das so möglichst stressfrei wie möglich machen. Und ich hoffe, dass das jetzt auch mit dem Ton alles klappt.
Und ich sag dir, Kamera, wenn du das Ding jetzt versaut hast, dann werde ich dich mit meiner Hand zerknirschen.
Ich weiß nicht, was er genommen hat, aber ich möchte das auch. apropos was genommen. Aua.
Deins.
Was?
Jetzt bin ich auf die nächste Frage, bin ich ja gespannt.
Was willst du jetzt fragen? Frage stelle ich jetzt nicht.
Doch, frag. Frag. Du musst jetzt auf jeden Fall in Richtung Drogen gehen, weil sonst ist das alles...
Du meinst, Drogen gehören zu so einem Interview einfach immer dazu. Also okay, wir sind ja beide Berliner, also mittlerweile bin ich irgendwie auch schon seit 14 Jahren hier, du bist noch viel länger hier.
Ich bin hier geboren. Ich bin Berliner. Die gibt's heute ja kaum noch.
Das sagt man immer, ne? Es gibt aber wirklich kaum noch Berliner. Ich treffe ganz selten wirklich original Berliner. Und wo? In Prenzlberg geboren?
In Pankow.
In Pankow. Das Bionade Biedermeier.
Nee, eher im Hackfressen-Panko-Bereich.
Ach so.
Nee, obwohl das stimmt auch nicht. Niederschönhausen war damals so, wo die ganzen Dependancen der einzelnen Länder waren, die mit uns Kontakt haben wollten, oder nicht?
Aber gut, um bei dem Thema jetzt zu bleiben, wo du sagtest, ich soll nochmal nachhaken. Hast du eine Lieblingsdroge?
Lieblingsdroge ist letztendlich tatsächlich Sauerstoff. Das macht so viel
in meinem Leben wirklich bewusst.
Es ist wirklich so. Bewusstes Atmen, darum geht es tatsächlich. Also auch wenn du atmest eben, das ist so, wenn du nicht an die Füße denkst zum Beispiel, nicht an die Fußsohlen oder auch nicht an deine, immer wieder an die Handflächen, dann wird dir das zu viel, dann kriegst du, dann wird dir schwindelig. Es geht um das Bewusstsein, dass du dir etwas tust, was besser ist als alles andere. Und zwar, du gibst dir Nahrung, du gibst dir Lebenskraft. Sauerstoff ist Lebenskraft.
Toll.
Und das eben bewusst zu atmen, das ist ganz toll. Das macht eben Dinge, das macht auch keine Droge. Also
ich habe neulich wirklich ein tolles Interview gehört. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer das gesagt hat. Da ging es auch um das Thema Drogen. Und da sagte der Typ, ich habe aufgehört, wirklich Drogen zu nehmen, weil mir gefällt die Realität so, wie sie ist, immer noch am allerbesten. Oder da bin ich am neugierigsten. Mhm. Das finde ich total spannend.
Und es ist ja, also ich weißt du, bei mir ist es halt so, ich habe natürlich viele Sachen ausprobiert und fand es auch super interessant. Und habe aber festgestellt, dass die meisten Dinge, die ich erlebt habe, ganz intensiv und wirklich krass waren. Ich konnte sie aber nicht integrieren. Ich konnte die nicht mehr zurücknehmen. Es war wie mit einer Rakete rausgeschossen zu werden. Ja. Und wenn das Pulver verbrannt ist und vorbei ist, dann fällt man wieder bumpf zurück in seine Realität auf die Erde. Was war denn das jetzt gerade? Und das ist halt mit dem Atmen ist es so, dass du auch extrem etwas öffnest und das ist deins.
Toll. So, das ist wirklich eine schöne Idee. Das würde ich mir mal genauer angucken. Ich komme wirklich mal zu dir.
Gerne.
Das habe ich zu wenig bis jetzt gemacht. Bewusstes Atmen. Mir ging das übrigens auch so. Ich habe auch einiges an Drogen ausprobiert. Also für mich war dieses Bild immer so, du gehst in so einen Raum, wenn du was genommen hast, und machst da eine Erfahrung, die auch wirklich irre ist. Also ich möchte da auch keine dieser Erfahrungen missen. Mhm. Aber du gehst
ich ja... schon manche?
Ja, ich habe das Glück gehabt, ich habe wirklich nie was Schlimmes erlebt. Also ich habe, weiß ich nicht, da bin ich wahrscheinlich auch von den Göttern beschützt oder von meinen Krafttieren oder so. Und du gehst dann irgendwann aus diesem Raum zurück und du weißt genau, es gibt diesen Raum. Mit dieser Möglichkeit, diese Erfahrung zu machen, diese Intensität, diese andere, also auch ekstatische Geschichten. Aber für mich war immer, ich hab wirklich einen heilen Respekt davor. Ich will da wieder raus, weißt du? Und ich habe Schiss, dass ich irgendwann, dass es mich so reizt, dass ich mich so dran gewöhne, dass ich da drin bleibe. Deswegen bin ich wirklich, mal abgesehen zwischendurch mal von einem Pütchen oder sowas vielleicht, aber wirklich was Drogen betrifft, da bin ich total vorsichtig.
Also, das ist doch auch richtig, gerade als Skorpion.
Ja, das kommt auch dazu. Doppelskorpion. Ich bin ja wirklich, also...
Da hat das auch nicht eins.
Das ist, nee, muss ich sagen, das habe ich nicht aber deswegen, das ist mein Ventil hier, mich mit anderen Verrückten irgendwie austauschen zu wollen.
Das ist total gut.
Na, aber das ist wirklich, ich hab da wirklich einen heiden Respekt vor. Also wenn ich das manchmal um mich rum mitkriege, so, ich meine, am Hermannplatz, weißt du, ich stehe da, ich gehe zum Sport, muss da durch diese Unterführung durch und die Leute hauen sich da vor mit das schon, dieses, ich weiß nicht, was es ist mit diesem Aluminium und dann irgendwie so mit so, ja. So, weiß ich nicht, irgendwie Crystal oder was ich, diese ganzen Leute, die da wirklich nicht mehr von wegkommen. Also die da wirklich ein Suchtverhalten entwickelt haben und so krass dabei vor die Hunde gehen. Ich finde es heftig, also das schreckt mich so ab, dass ich da wirklich...
Das ist schmerzhaft, glaube ich.
Finger davon lasse. Und dazu habe ich auch wirklich zu viel Bock, dann letztendlich doch irgendwie das Leben auszuloten in allen seinen Aspekten.
Das ist ehrlich gesagt ganz schön. Also ich finde auch, was ich wichtig finde, natürlich scheuen wir uns davor, manchmal, ich denke mal ja so im Englischen, shy away from, uns den Gefühlen zu stellen, die halt schmerzhaft sind. Ganz klar ist auch, finde ich, ein ganz gut eingerichtetes, natürliches System so, aber sich zu trauen, eben doch sich anzugucken, was weh tut in einem drin und danach zu bemerken, dass das bloße Wahrnehmen oft schon große Veränderungen bringt, finde ich wahnsinnig schön. Und da hilft der Atem eben, weil beim Atmen, was immer da hochkommen mag, und du holst dir immer wieder Kraft, da kommt Trauer und du holst dir immer wieder Kraft, um da durchzulaufen. Okay. Das ist ein ganz schöner Vorgang. Also es ist ganz schön zu sehen, wie Sachen da sein dürfen, ohne dass du halt direkt in das, was du umgefallen hast, reinspringst. Und damit ist auch die Stunde schon vorbei.
Wow, das war ein wunderbares Schlusswort. Wir haben eine Stunde hinter uns. Vielen Dank, mein Lieber, für dieses schöne Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Gute Zeit. Ich wünsche euch noch einen schönen... mach mal diese scheiß Geklärung hier aus, diese Scheiße hier. Das kann ich überhaupt nicht ab. Ich rege mich schon wieder drüber auf.
So entspannt.
Ich bin total entspannt. Also, ihr Lieben, ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Teilt es gerne weiter, liked es und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Macht's gut. Ciao.
Der Welt.